Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Mutig in die unbekannte Zukunft. Das ist so dieses Thema, was wir heute ganz bewusst gesetzt haben, weil es am besten beschreibt die Situation, in der das Volk Israel war, in der Josua war. Und stell dir mal vor, damals im Jericho-Anzeiger erscheint diese Stellenanzeige. Regierungschef gesucht, das dürfen Sie erwarten. Ein Volk, das von externer Versorgung völlig abhängig ist. Ständig wiederkehrende Putschversuche gegen die Regierung, permanente Unzufriedenheit, hohe Anforderungen und wenig Unterstützung, unzuverlässige Regierungsmitarbeiter, Einkommen kann nicht gezahlt werden und ein übermächtiger Vorgänger. Würde man sich sofort bewerben, oder? Bisschen plakativ. Aber genau die Situation des Volkes Israel. 40 Jahre waren sie versorgt von Gott, haben 40 Jahre nicht für sich selber sorgen können. Und die anderen Dinge kann man alle in der Geschichte nachlesen. Wenn man dann sagt, wie musst du sein? Also nicht nur willst du den Job, egal wer du bist, dann wird dann beschrieben, das sind die Anforderungen an dich. Du musst ein Visionär sein, der die Zukunft auch bei Rückschlägen fest im Blick hat. Du musst ein Motivator sein, zunächst ein Stratege für Kriege gegen hoffnungslos überlegene Völker. Du musst ein Motivator sein für die überforderte Bevölkerung, um sie bei der Stange zu halten. Du musst ein Organisator sein für die Entwicklung von einer völlig neuen Staatsform, inklusive Verwaltung und allem drum und dran. Dann musst du noch ein Wirtschaftsfachmann sein, zum Aufbau einer nicht vorhandenen Volkswirtschaft. Und nicht zuletzt, du musst Gottvertrauen haben und du musst Wunder erwarten und du musst unheimlich zuversichtlich sein. So, und jetzt, dann sagen wir Glückwunsch. Wer soll das machen? Könnt ihr vorstellen, das war die Situation, in der Josua war. Wenn man das mal so ein bisschen zugespitzt hat, dann merkt man, was da auf ihn gewartet hat, wie es ihm gegangen ist. Und auf der anderen Seite war die Situation des Volkes, die waren ja auch nicht anders. Die standen ja auch an dem Einschnitt, dass mit Mose, der bisher vertraute Mensch, sie haben ja keinen anderen kennengelernt, der sie geführt hat, dass der das Volk verlassen hat und da steht ein Neuer, von dem weiß man nicht, wie der überhaupt sein wird. Und solche Wechsel, die haben ja immer auch so eine große Unsicherheit mit sich. Es ist wie bei dem Pastor, der nach vielen Jahren die Gemeinde verlässt. Und an der Ausgangstür beim letzten Verabschieden kommt Frau Müller und mit Tränen in den Augen sagt sie, ach Herr Pastor, was soll es werden? Und wir kriegen nie mehr so einen Guten wie Sie. Und dann sagt der Pastor, doch, da können Sie schon Hoffnung haben. Wer weiß, der Nächste wird vielleicht viel besser als ich. Sagt sie, ach, das glaube ich nicht, das haben sie uns das letzte Mal auch versprochen. Ich weiß nicht, ob das Volk vielleicht auch so sagt, naja, jetzt haben sie viel versprochen und jetzt kommt Josua. Aber einfach nochmals auch die Situation des Volkes, dass man da nochmals versteht. Mit Mose haben sie eine unheimliche Sicherheit verloren. Sie haben gewusst, dieser Mensch ist zuverlässig. Er ist die sichere Schnittstelle zu Gott. Und er ist derjenige, auf den können wir uns verlassen. Mose war nie Wackelkandidat. Und dann wartet vor ihnen ein unbekanntes Lied, das aus dem ganzen Volk nur zwei Personen jemals betreten haben. Nämlich Josua und Kaleb. Kein anderer hat dieses Land jemals betreten. Das heißt, du kommst in eine völlig unbekannte Situation und weißt nicht, was dich dort überhaupt erwartet. Und dann sind unüberwindbare Hindernisse vor dir, die du nicht einfach überwinden kannst. Das war besonders fassbar, der Jordan, sie standen an dem Jordan. Es heißt, dass dieser Jordan zu der Zeit Hochwasser geführt hat. Man hat an die Ufer des Jordans keine Städte gebaut, weil der Jordan dort ein reißender Fluss sein konnte, auf einen Kilometer 2 Meter Gefälle. Und er war in der Zeit des Hochwassers mehrere hundert Meter breit. Und es gab nur wenig Stellen, an denen man vorsichtig diesen Jordan durchqueren konnte. Und für die Israeliten war klar, wenn wir bei diesem Hochwasser durch dieses Wasser gehen müssen, dann sind wir für jeden Gegner eine leichte Beute. Was noch dazu geführt hat, überfordernde Aufgaben, die dort waren, als Nomaden in ein bewährtes Land zu kommen, kriegserprobt mit Militärbündnissen. Und dann aber auch Veränderungen, die für das Volk einschneidender nicht mehr hätten sein können. Ein Nomadenvolk wird zum sesshaften Volk. Das ist für das Volk eine Kulturveränderung. Da ist ganz viel, was neu gestaltet werden muss. Alles muss neu geordnet und alles muss auch neu organisiert werden. Und wie schwer das ist, wir haben es mal netterweise erlebt in Beersheba, einer Wüstenstadt in Israel. Und dort hat die israelische Regierung versucht, Nomaden anzusiedeln, Beduinen, die unterwegs waren. Und man hat ihnen einen ganzen Ortsteil gebaut, schöne Häuser. Und als wir dann vorbeigefahren sind, sagte eine Frau, die dort wohnte, schaut mal dorthin. Und dann hat man in den Gärten, hat man die Nomadenzelte gesehen. Und da hat sie gesagt, die Männer und die Frauen, die haben am Anfang in dem Haus gewohnt. Und dann haben sie gemerkt, es sind nicht wir. Dann sind sie in die Zelte im Garten gezogen und haben die Tiere in das Haus getrieben. Wisst ihr, das ist nett, aber zeigt, wie wahnsinnig schwer das ist, dass du deine komplette Kultur, dein komplettes Leben veränderst. Für die Israeliten unfassbar. Ja, sie waren gewohnt, man geht von Ort zu Ort als Nomadenvolk. Und jetzt auf einmal niederlassen, sesshaft werden, Häuser statt Zelte. Jetzt müssen sie dann eine Wirtschaft aufbauen, nicht mehr nur von der Hand in den Mund zu leben, selber für sich zu sorgen. Und sie hatten keine Bedenkzeit und keine Entscheidungsmöglichkeit. Da wird nicht gefragt, wollt ihr? Sondern sie haben genau gewusst, vor 40 Jahren haben sie schon einmal Nein gesagt und es ist die Katastrophe gewesen. Wir haben keine Entscheidungsfreiheit. Eine Situation in dem Volk, in der man merkt, da steht eine Veränderung und eine Aufgabe vor ihnen, die sie eigentlich nicht bewältigen können. Und jetzt haben wir Josua, ja, mit seiner Stellenbeschreibung, und jetzt haben wir das Volk mit der Situation. Und das ist für die ganzen Beteiligten eine unheimliche Herausforderung, die auch zurückschrecken lässt. Wie soll das gehen? Wie soll man das bewältigen? Da wünscht man sich diese Konstante. Und ich glaube, das Leben besteht auf der anderen Seite eigentlich immer genau aus solchen Situationen, wo man merkt, das Leben, es fordert einen heraus, sich immer wieder auf solche Situationen einzulassen. Es können Umbrüche sein im Leben, wo man einfach in Veränderung ist. Man sagt, ein neuer Lebensabschnitt wird begonnen. Und es ist für die einen das Studium, was beginnt, und für den anderen der Ruhestand. Das ist für die einen, dass man sagt, jetzt gehen die Kinder aus dem Haus und für die anderen kommen die Kinder. Ja, und das oft verbunden mit dieser Frage, wie soll ich das bewältigen? Das können aber auch andere Zeiten sein, in denen einen das herausfordert. Für den einen ist es Arbeitslosigkeit, für den nächsten ist es Krankheit, für den anderen ist es der Verlust von Menschen oder für den nächsten eine Erfahrung von Situationen, die überfordert, weil Aufgaben gegeben werden, die man mit eigenen Mitteln kaum bewältigen kann. Und genau in diese Situation hinein, wo es Angst macht, da gibt jetzt Gott diesen Zuspruch, der ermutigt. Und dieser ermutigende Zuspruch heißt, Luther übersetzt, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Aber dieser Zuspruch ist zu wenig. Weil das ist eigentlich nur dieses Motto, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Sei mutig und stark. Dieser Zuspruch braucht eine starke Begründung und ist das Ergebnis von dieser Begründung. Und deshalb lese ich euch jetzt aus Josua 1 mal diese ersten Verse, in denen beschrieben wird, wie Gott selber diesen Zuspruch begründet. Und den dürfen wir dann für uns ganz bewusst hören, wo wir in solchen Situationen sind, wo man merkt, Mensch, da möchte ich lieber erst mal einen Schritt zurückgehen, da möchte ich mich gar nicht nach vorne wagen. Und da heißt es, nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, den Sohn Nuns, Moses Diener. mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe, von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst, und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Weg gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Da gebot Josua den Amtsleuten des Volkes und sprach: Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Und zu den Rubenitern, Gatitern und den halben Stamm Manasse sprach Josua, in Klammer, das waren die, die das Ostjordanland schon in Besitz genommen haben und sich schon niedergelassen haben. Zu ihnen sprach Josua: Denkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dieses Land gegeben. Eure Frauen und Kinder und euer Vieh lasst im Land bleiben, das euch Mose gegeben hat, diesseits des Jordans. Ihr aber sollt, so viele von euch streitbare Männer sind, vor euren Brüdern gerüstet hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringt wie euch, dass auch sie einnehmen das Land, das ihnen der Herr euer Gott geben wird. Dann sollt ihr wieder zurückkehren in das Land, das euch Mose, der Knecht des Herrn, zum Besitz gegeben hat, diesseits des Jordans, gegen Aufgang der Sonne. Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun, und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. So wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein, nur dass der Herr, dein Gott, mit dir ist, wie er mit Mose war. Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Längerer Abschnitt, in dem Gott Josua etwas zeigt von dem, was ihm in dieser ganzen Situation wichtig ist. Seine Überforderung, aber auch dem Volk in seiner Überforderung, wo sie in das neue Land hineingehen und sagen jetzt, wir sind eigentlich überfordert mit dem, was vor uns steht. Wie sollen wir das schaffen? Und jetzt dieser Zuspruch, der die Begründung kennt. Und die erste Begründung, die Gott gibt, dass Gott sagt, ich kenne und ich gestalte die Zukunft. Da gibt es eine kleine Auffälligkeit in diesen Texten, die so ganz bewusst nochmals wahrgenommen werden muss. Da spricht Gott von der Zukunft in Vergangenheitsform. Da sagt Gott zu dem Menschen oder zu Josua: Führe das Volk in das Land, das ich ihnen gegeben habe. Und er sagt 2 Verse weiter: Ja, ich habe es euch gegeben. Das heißt, was für die Menschen noch Zukunft ist, ist für Gott schon Realität. Und damit berührt Gott die Frage, welches Verständnis von Zukunft wir haben. Ist für uns Zukunft das, was noch kommt, was wir nicht kennen, was man nur bedingt beeinflussen kann, auch wenn man Prognosen anstellt, was immer die Unsicherheit mit sich bringt? Ist das für uns Zukunft? Als Menschen sagen wir, na klar, wir haben unsere Wünsche und haben unsere Vorstellungen, aber genau wissen wir nicht, wie es gehen wird. Und keiner hat es in der Hand. Und keiner kann es wirklich berechnen. Das heißt, Zukunft ist wie so eine Dunkelkammer, in die man hineingeht und man weiß nicht, wenn das Licht angeht, was es bringt. Wenn wir von Gott reden, dann sagt er, ich sehe die Zukunft anders. Ich kenne die Zukunft, weil es der Ewige nicht in Raum und Zeit eingebunden ist. Und er sagt, und diese Zukunft, die wird von mir gestaltet und da gibt es keine Ungewissheit. Und das sind jetzt diese zwei Zukunftsmodelle, die hier aufeinander prallen. Das Volk sagt, Zukunft, wir wissen nicht, wie es gehen soll. Gott sagt, alles schon geklärt. Und das ist jetzt für uns die Herausforderung. Ja, wie sehen wir Zukunft für uns ganz persönlich? Ist Zukunft die Aneinanderreihung von zufälligen Ereignissen, die halt kommen, wie sie kommen? Oder ist Zukunft für mich, dass ich sage, die wird von Gott gestaltet und er gestaltet diese Zukunft, indem er den Ereignissen den Sinn gibt, dass sein Werk passiert, sein Weg gegangen wird und sein Ziel erreicht wird. Wie verstehe ich Zukunft? Wie verstehst du Zukunft? Für das Volk wird vor Augen geführt, wenn wir über diese unfassbar unsichere Zukunft reden. Josua, über die Aufgabe, wo du nicht weißt, wie du sie bewältigen sollst. Ihr Israeliten, wenn ihr in Situationen jetzt hineinkommen werdet, die ihr niemals üben habt können, seht ihr dann, da kommen jetzt eine Reihe von zufälligen Ereignissen oder seht ihr, da wartet die Zukunft Gottes auf mich, die er für mich gestaltet und egal was passiert, es ist Teil der Zukunft Gottes. Wenn ich diesen letzteren Blick habe, dann kann ich mutig in die Zukunft gehen, weil ich sage, es ist die Zukunft Gottes für mich. Er gestaltet, er hat es in der Hand. Und mutig heißt nicht mit Hurra, man kann manchmal auch zaghaft mutig sein. Oder nicht? Manchmal geht man aufs Eis, wenn es zugefroren ist und ist sehr zaghaft, aber mutig, man geht. Ja, und mancher stürmt voran. Es ist egal. Aber dieser Mut, er kommt daher, weil ich weiß, da ist Gott, der diese Zukunft gestaltet. Und dann sagt er, Josua und der Israeliten, ich bin der treue Gott und der zuverlässige Gott. Es ist ja der Unterschied, ob ich sage, ich muss jetzt dann immer Angst haben, passt es gerade, ist er noch da oder nicht? Und es wird an zwei Dingen wieder deutlich gemacht, dass nämlich Gott mehrmals auf das Versprechen verweist, ich führe euch in das Land, so wie ich es Mose versprochen habe. Und dann greift er noch viel weiter zurück und ich gebe euch das Land, wie ich es euren Vätern geschworen habe. Und damit sagt er, was sich jetzt hier erfüllt, das ist, dass mein Versprechen, was ich gegeben habe, in Erfüllung geht. Und es hat ganz unterschiedliche Zeitdimensionen. Wie ich es Mose versprochen habe, na, das liegt ein paar Jahre erst zurück. Ja, das ist noch junge Vergangenheit. Wie ich es euren Vätern geschworen habe, das liegt Jahrhunderte zurück. Wisst ihr, mir ist die erste Situation viel, viel lieber. Ja, dass Gott was verspricht und dann relativ schnell macht. Denn manchmal hat man den Eindruck, ja Gott, wir haben keine Zeit, du hast Ewigkeit, mach doch ein bisschen schneller. Ja, wie ich ihren Vätern geschworen habe, das war eine lange Entwicklung, wo Gott sagt, ich muss Dinge reifen lassen in der Geschichte. Ich muss Dinge entstehen lassen. Aber in diesem Warten ist immer eins klar, dass Gott sagt, ich halte mein Wort. Und was ich versprochen habe, das geht in Erfüllung. Du hast diesen treuen, diesen zuverlässigen Gott an deiner Seite. Und wisst ihr, wenn Gott uns verspricht, das, was er Josua versprochen hat, denn dein Gott ist mit dir, dann ist es etwas, was zuverlässig ist. Da muss ich nicht Angst haben, dass er auf einmal weg ist, wenn die Krisen kommen. Da muss ich nicht Angst haben, dass er auf einmal den ganzen Dingen nicht mehr standhält. Dass er auf einmal den Durchblick verliert, die Weisheit verliert. Und genau das ist, was uns für die Zukunft vor Augen geführt wird. Du hast einen Gott an deiner Seite, der sein Versprechen hält. Und wenn er dir versprochen hat, bei dir zu sein bis zum letzten Tag dieser Weltgeschichte, dann gilt es, dann ist er da. Und wenn Jesus versprochen hat, niemand wird euch aus meiner Hand reißen können, dann weiß ich mich mit allem in Gottes Hand, auch wenn ich nichts davon sehe, er ist zuverlässig. Und wenn er versprochen hat, mir die Zukunft zu gestalten, dann wird er das tun, egal ob ich im Moment das verstehen kann oder nicht. Wisst ihr, wer versteht, dass der treue Gott an seiner Seite ist, der kann mutig in die Zukunft gehen, auch wenn er nichts davon kennt. Auch wenn es im Bild gesprochen, wie die Israeliten der Jordan und dann ist unbekanntes Land. Und Josef bekommt noch einen Zuspruch. Er sagt, und du hast den starken Gott an deiner Seite. Einen starken Gott, der dir mit seiner ganzen Hilfe nahe ist. Josef, er bekommt keine Sicherheit an die Hand. Aber er bekommt ein ganz, ganz großes Versprechen, einen ganz großen Rückhalt. Ich habe mal ein kleines Blatt gesehen mit einem kleinen Satz darauf und das habe ich dann aus dieser Zeitschrift herausgerissen und habe mir es ans Regal gehängt. Und da steht drauf, Glauben heißt zu erkennen, dass die Aufgabe, die vor uns liegt, nie so groß ist wie die Kraft, die hinter uns steht. Glauben heißt zu erkennen, dass die Aufgabe, die vor uns liegt, nie so groß ist wie die Kraft, die hinter uns steht. Und das ist, was Josua von Gott zugesagt bekommt. Er sagt, Josua, so wie ich mit Mose gewesen bin, ein Gott, der das Meer geteilt hat, ein Gott, der immer wieder eingegriffen hat, der versorgt hat, der für dich eingetreten ist, der für euch immer wieder die Hand schützend gehalten hat, so wie ich mit Mose war, so werde ich auch mit dir sein. Du hast den starken Gott an deiner Seite, der allmächtige Gott. Und dann kommt aus dem allem wie eine Mathe-Rechnung, dass er sagt, also wenn Gott die Zukunft gestaltet und wenn er der treue und zuverlässige Gott ist und wenn er der starke Gott an meiner Seite ist, der mit mir ist, nicht nur als ideeller Zuschauer, sondern real gegenwärtig, als aktiver Gott, dann heißt es Ergebnis, so hat es Gott ihm gesagt, sei mutig und stark. Hab dir geboten, dass du getrost und unverzagt, übersetzt Luther. Eigentlich heißt es mutig und führungsstark. Ja, nach vorne zu gehen, zu wagen. Wie gesagt, das ist, was dann die Konsequenz daraus ist. Und Josua hat es 7-mal zugesprochen bekommen, 7-mal. Und es ist deshalb nötig, weil die Situationen, die wir vor Augen haben, oft so machtvoll sind, dass sie uns entmutigen. Und wir das nötig haben, dass uns der Blick immer wieder hingerichtet wird. Schau mal, da ist ein Gott, der die Zukunft kennt und der an deiner Seite ist. Und deshalb sei mutig und stark. Deshalb wag den Schritt in die Zukunft. Deshalb rechne mit diesem Gott. Und jetzt könnten wir sagen, das hört sich alles gut an. Dass Gott sagt, schau nicht auf deine Grenzen, schau nicht auf die Probleme, sondern schau auf mich und rechne mit mir. Und da würden wir sagen, Amen, nehmen wir mit in Kauf. Und dann würde das Volk auf der Seite des Jordans sitzen bleiben und würde sagen, wir haben einen großen Gott, wir haben eine Zukunft von ihm gestaltet, er ist treu, er hält sein Wort und er ist stark. Aber solange sie nicht aufbrechen, werden sie niemals erleben, was das bedeutet. Und deshalb heißt es, wage und lebe Gott vertrauen. Sie haben aufzubrechen. Sie haben zu sagen, ich gehe in diese unbekannte Situation ganz bewusst hinein und ich nehme Gott mit. Oder vielleicht besser, er nimmt mich mit. Und wo ich hinkomme, ist er immer schon da. Und ich rechne mit nicht weniger als mit seinem Handeln und mit seiner Fürsorge und mit seiner Gegenwart. Und dass ich das ganz konkret erleben kann, dort, wo ich in diese unbekannte Zukunft hineingehe. Und da wird jetzt Gottvertrauen zur Herausforderung. Da wird Gottvertrauen für uns zur Frage, wage ich in diesen konkreten Situationen darauf zu vertrauen, dass Jesus wirklich führt? Wage ich zu vertrauen, dass er wirklich da ist und versorgt? Wage ich zu vertrauen, dass das, was jetzt vor mir steht, ein Teil seiner Zukunft für mich ist? Wenn ich sage ja, dann sage ich, ich gehe mit dir. Mutig, vielleicht zaghaft. Aber ich will erleben, dass du der Gott bist, der ganz real meine Zukunft vorbereitet und für mich erfahrbar ist. Ich weiß nicht, in welcher Situation du stehst wo du vielleicht sagst, na, das kann ich gut nachvollziehen, was Josua und die Israeliten erlebt haben. Schritt in die Zukunft, wo manches so unsicher ist, wo mich manches auch sehr herausfordert, auch überfordert. Und dann vielleicht jetzt ganz bewusst zu sagen, Herr, ich gehe mit dir. Ich spreche dir das Vertrauen aus. Und ich wage den Schritt in diese unbekannte Zukunft. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nur, dass du da bist. Und es reicht. Wir hören jetzt ein kurzes Musikstück. Und es ist vielleicht diese Gelegenheit, nochmal so ganz bewusst auch in so einem inneren Moment zu sagen, ja, ich wage dieses Gottvertrauen angesichts dieser und jener Situation. Und dann möchte ich mit uns beten. Danke, dass du der Herr bist, der nicht in Raum und Zeit eingebunden ist und der so viel größer ist als unsere Möglichkeiten. Jesus, danke, dass wir dich kennen dürfen als den Gott, der Zukunftsgestalter ist und der in dieser Zukunft selbst gegenwärtig ist. Und danke, dass wir dich kennen dürfen als diesen Gott, der im Heute gegenwärtig ist, dort, wo Situationen vor uns stehen, die wir nicht kennen, die uns überfordern. Und danke, dass du uns anbietest, mit dir zu gehen. An deiner Hand in diese unbekannte Zukunft, weil du sie in deiner Hand hast. Und weil du darin deine Zukunft für uns schaffst. Danke, dass wir so dir vertrauen dürfen. Und dass wir mutig mit dir vorangehen können, weil du da bist. Wir wollen für Menschen beten, die den Glauben an die Zukunft verloren haben. Die im Moment nicht sehen, was die Zukunft noch an Gutem bringen soll. Denken wir an Menschen in den Kriegsgebieten, in der Ukraine, im Nahen Osten, an den anderen Konfliktherden. Wir beten für Menschen, die nicht wissen, wie sie für ihr Leben sorgen sollen. Herr, wir können sie nur in deine Hand legen und beten, erbarm dich über deine Menschen und führ sie in deine Zukunft, sei du ihnen nah. Wir beten für uns, dass du mit uns gehst. In die nächsten Tage, in die Woche, die vor uns liegt, dass du uns darin immer wieder begegnest und dass du uns mit nicht weniger als deiner Nähe beschenkst. Amen.